die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, ich wollte heute über den Lobgesang der Maria sprechen. Wir haben ihn ja nun schon gehört als Lesung und auch gereimt von Erasmus Alba. Aber da das ja auch alles aufgenommen wird und ins Internet gestellt wird, ist es doch vielleicht angebracht, wenn ich das nochmal lese, sonst haben diejenigen, die es da hören, den Text gar nicht vernommen. Aber um diese Worte Marias besser noch einzuordnen, ist es vielleicht angebracht, wenn ich ein paar Verse noch vom Hintergrund lese, wie sie zu diesen Worten gekommen ist. Die allermeisten werden das wissen, aber man muss es sich ja immer wieder einmal vor Augen stellen. Ich lese da ja auch aus Lukas 1, einmal ab Vers 28 zuerst. Und der Engel kam zu ihr, also Maria, hinein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über die Rede und dachte, welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden, und Gott der Herr wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. Da sprach Maria zu dem Engel: Wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Mann weiß? Der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das von dir geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und Vers 38, Maria aber sprach: Siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel schied von ihr. Dann macht sie ja den Besuch bei ihrer Verwandten Elisabeth, und Elisabeth bricht dann in die Worte aus. Ich lese ab Vers 41, und es begab sich, als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind, also Johannes, in ihrem Leibe. Und Elisabeth wurde vom Heiligen Geist erfüllt und rief laut und sprach: Gepriesen bist du unter den Frauen, und gepriesen ist die Frucht deines Leibes. Und wie geschieht mir das, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? 45, und selig bist du, die du geglaubt hast, denn es wird vollendet werden, was dir gesagt ist von dem Herrn. Und jetzt Marias Lobgesang ab Vers 46. Und Maria sprach: Meine Seele erhebt den Herrn, und mein Geist freut sich Gottes meines Heilandes. Denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder. Denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. Und seine Barmherzigkeit wird von Geschlecht zu Geschlecht bei denen, die ihn fürchten. Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut, die hoffärtig sind, in ihres Herzens Sinn. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf, wie er geredet hat zu unseren Vätern, Abraham und seinen Kindern in Ewigkeit. Das waren die Verse Lukas 1, 46 bis 55. Vor einiger Zeit stand ich in Büren vor der dortigen Jesuitenkirche. Hoch oben auf dem Dach über dem Eingang die Jungfrau Maria und darunter die lateinischen Worte Sine labe concepta, ohne Flecken empfangen. Da fuhr es geradezu existenziell in mich, was Gnade ist und was sie nicht ist, und dass die katholische Kirche, wenn sie von Gnade redet, meinem Eindruck nach Gnade nicht verstanden hat und wohl auch nicht verstehen will. Dazu ist der Umgang mit Maria das Paradebeispiel. Dass der ewige, heilige und unantastbare Gott in den Schoß eines seiner abgefallenen, sündigen Geschöpfe eingeht, ist ja geradezu unausdenkbar und unvorstellbar. Macht er sich dadurch nicht gemein mit der Sünde? Ja, wird er nicht in einen sündigen menschlichen Kreislauf mit hineingenommen? Also darf Maria nach katholischem Verständnis kein normaler Mensch sein, wie Papst Pius IX. 1854 im Dogma von der unbefleckten Empfängnis Marias verkündigte. Sine labe concepta, und jetzt zitiere ich dieses Dogma, dass die seligste Jungfrau Maria vom ersten Augenblick ihrer Empfängnis durch die einzigartige Gnade und Bevorzugung des allmächtigen Gottes im Hinblick auf die Verdienste Jesu Christi, des Erlösers des Menschengeschlechtes, von jeglichem Makel der Urschuld unversehrt bewahrt wurde. Soweit das Dogma, und der katholische Katechismus lehrt weiter: Durch die Gnade Gottes sei Maria während ihres ganzen Lebens frei von jeder persönlichen Sünde geblieben. Ich dachte, wenn es so mit Maria stand, was ist dann noch Gnade? In unserem Chor singen wir das Lied »In menschlichem Schoß, ein Kindlein so bloß, der heilige Gott in Armut und Not.« Dabei war ich von der Tatsache so überwältigt, dass es ein wirklicher menschlicher Schoß ist, und gerade eben nicht ein durch besondere Umstände besonderer menschlicher Schoß, wenn auch, wie es im Dogma ausgedrückt wird, Maria im Hinblick auf die Verdienste Jesu Christi, des Erlösers des Menschengeschlechtes, von jeglichem Makel der Urschuld unversehrt bewahrt wurde. Aber wo steht das in der Schrift? Hat es je ein Apostel so gelehrt? Hat es Jesus selbst von Maria so gesagt? Andernfalls wäre sie keine der unseren, und die Gnade, die sie empfangen hat, nicht unsere Gnade, ihre Niedrigkeit, nicht unsere Niedrigkeit. Nicht von ungefähr ist es daher, dass Maria in der katholischen Frömmigkeit die Himmelskönigin geworden ist, die die Gnade austeilt. Doch nun zu dem, was sie selber in diesem Lobpreis sagt. Maria kommt von einem wirklichen Widerfahrnis her. Das, was sie hier spricht, ist keine Theorie, die sie nur aus dem Lesen des Alten Testaments gewonnen hätte, das wäre ja schon viel, sondern sie hat es in ihrem eigenen Leben auf eine höchst eindrückliche Weise erfahren. Nicht alles, was wir in der Bibel lesen, ist im Moment auch immer unsere Erfahrung. Nicht jeder ist jederzeit ein Hiob oder jemand, der große Dinge Gottes erlebt. Trotzdem glauben wir das Wort Gottes. Wir glauben, was es sagt, auch wenn wir persönlich gerade gar nichts davon schmecken, sondern vielleicht sogar das Gegenteil. Aber es wäre doch seltsam, wenn Gottes Wort nicht je und dann auch in unserem Leben so wirklich würde, dass uns Gottes Ton wie mit Händen greifbar wird, ja, wir davon ganz erfasst und durchdrungen sind, dass der Mund überfließt, wie der Mund der Elisabeth überfloss und der Mund Marias überfloss vom Heiligen Geist. Natürlich, unsere Erfahrungen anderen überzeugend zu machen, bleibt in dieser Welt immer eine Schwierigkeit. Gottes Unsichtbarkeit bleibt und jede Erfahrung und jedes Geschehnis kann auch anders interpretiert werden, wie es schon Jesus selber erlebt hat, wenn zum Beispiel seine Wunder dem Teufel zugeschrieben wurden und das von den Pharisäern und Schriftgelehrten. Maria sagt: Meine Seele erhebt den Herrn, denn er hat große Dinge an mir getan. Noch nicht einmal sagt sie: Ich erhebe den Herrn, sondern es kommt geradezu aus ihr heraus. Ihr ist etwas so Gewaltiges zuteil geworden, dass sie von ihrer Seele in der dritten Person spricht, als wäre sie etwas anderes. Meine Seele erhebt den Herrn. Und diese Seele spricht von der unsagbaren Gnade, dem übergroßen Geschenk, von dem sie so erfasst ist, dass sie überfließt im Lobe Gottes. Erheben heißt groß machen. Obwohl Gott in sich selber groß ist und unseres Großmachens nicht bedarf. Aber je tiefer einer ist, je größer ihm sein Elend, seine Hilfsbedürftigkeit, seine Armut in jeder Hinsicht, sei es körperlich, geistig, geistlich, seelisch, materiell oder sonst wie wird, desto größer soll ihm Gott werden. Gott ist so sehr der Vater der Erbarmungen, der Gott allen Trostes, der Helfer der Waisen und Witwen, derer, die im Staube liegen, dass es unserem Empfinden, wie wohl alles in der Schrift, ganz entgegen ist. Und unser Empfinden das nicht glauben und nicht wahrhaben will, weil das ja alles Dinge sind, die unserem natürlichen Wesen und natürlichem Streben, das immer hoch hinaus will und groß sein will und das Groß und Schöne liebt, ganz entgegen ist. Bei der Welt muss alles groß und herrlich, reich, mächtig, begabt, klug, sich eben selbst zu helfen wissend sein. Zu solchen schaut man auf, die bewundert man und man möchte selber auch so sein. Aber was groß ist und hoch vor den Menschen, das ist den Augen Gottes widerlich. Darum heißt es, er lässt die Reichen leer ausgehen und er zerstreut die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Wenn du also noch dabei bist, dich hochzuschrauben, dann sollst du wissen, dass es Gott sehr missfällt. Bei den Menschen magst du Eindruck machen, aber die Fülle Gottes verlierst du. In seiner Auslegung des Magnificat, so heißt ja dieser Lobpreis nach dem ersten Wort der lateinischen Übersetzung, sagt Luther, dass Gottes Augen nicht über sich sehen können, weil über ihm nichts mehr ist. Sie können nur nach unten sehen. Und je tiefer einer ist, desto besser sieht ihn Gott. Je tiefer einer ist, desto besser sieht ihn Gott. Wenn du ganz unten bist, dir dein Tun und Leben und alles ganz schrecklich, absonderlich und wie sonst vorkommt, du brauchst dich nicht zu schämen. Du wirst von Gott in Güte und Gnade angesehen. Er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Gott hätte wohl ganz andere Frauen in Israel, die Stand und Ehre mitbrachten. Luther sagt, des Hannas oder Kaiphas Töchter zur Mutter seines Sohnes wählen können. In Jerusalem, irgendwo im Palast des hohen Priesters. Aber er geht in die Hütte in Nazareth. Kommt gar nicht vor im Alten Testament. Und wählt dort eine völlig unbekannte, einfache Frau niederen Standes, die gerade einem Handwerker verlobt worden ist, der viel auf Reisen ist, und sie dann ganz alleine da sitzt und die nichts mitbringt, was sie irgendwie für ihre Rolle ausgezeichnet hätte. Wessen Blick in Wahrheit daran haftet, wer er selber ist, nämlich nichts, Staub und Asche, von der Sünde durch und durch verseucht, und daran, was der ewige, heilige Gott bereit ist, an ihm und mit ihm zu tun, dass er ihn zu seinem Bundesgenossen macht, ja zu seinem Werkzeug in dieser Welt, wie Maria die Mutter seines einzigen Sohnes und Erlösers werden durfte. Was tut der? Er jubelt, so übersetzt man es nämlich besser, dieses, was Luther mit Freuen übersetzt hat, die Elberfelder übersetzt es mit Jubeln. Meine Seele hat aufgejubelt. Meine Seele freut sich Gottes meines Heilandes. Ja, in Wahrheit kann man sich nur Gottes und seines Tuns freuen. Alle andere Freude, sei sie in uns selbst oder Umständen begründet, ist nur kurz vergänglich. Erschütternd spricht Jesaja von den letzten Tagen der Erde, und wir spüren dies heute schon, diesen Zustand, denn er wirft seine Schatten voraus, wenn wir nicht gar schon darin sind, das kann ja keiner genau wissen, Ich lese einmal einige Verse aus Jesaja 24, Vers 4 folgende. Das Land verdorrt und verwelkt, der Erdkreis verschmachtet und verwelkt, die Höchsten des Volkes auf Erden verschmachten, die Erde ist entweiht von ihren Bewohnern, denn sie übertreten das Gesetz und ändern die Gebote und brechen den ewigen Bund. Darum frisst der Fluch die Erde und büßen müssen's, die darauf wohnen. 7. Der Wein ist dahin, der Weinstock verschmachtet, und alle, die von Herzen fröhlich waren, seufzen. Die Freude der Pauken ist vorüber, das Jauchzen der Fröhlichen ist aus, und die Freude der Harfe hat ein Ende. Man singt nicht beim Weintrinken, und das Getränk ist bitter denen, die es trinken. Ab Vers 17. Über euch, Bewohner der Erde, kommt Schrecken und Grube und Netz. Und wer entflieht vor dem Geschrei des Schreckens, der fällt in die Grube. Und wer entkommt aus der Grube, der wird im Netz gefangen. Denn die Fenster der Höhe sind aufgetan und die Grundfesten der Erde beben. Es wird die Erde mit Krachen zerbrechen, zerbersten und zerfallen. Die Erde wird taumeln wie ein Trunkener und wird hin und her geworfen wie eine schwankende Hütte. Denn ihre Missetat drückt sie, dass sie fallen muss und nicht wieder aufstehen kann. Das spüren wir schon heute, und wer mag sich da an den irdischen Dingen noch recht und kindlich freuen? Es ist alles verderbt und durchsetzt von der Gemeinheit und der Bosheit. Maria freut sich Gottes, ihres Heilandes, das heißt ihres Retters. In allem Zerfall der Welt ist dies die bleibende Freude, dass Gott rettet. Er rettet von der Sünde, aus Nöten, Verzweiflung, Sorgen, Ausweglosigkeiten, vom Teufel und seinen Listen und seinen Netzen, die er über uns werfen will, dass wir wieder herauskommen, ja endlich vom Tode und vom ewigen Tod. Insbesondere erwähnt Maria Israel, ihr Volk, dem Gott zuerst den Retter zugedacht hat. Er gedenkt an seine Barmherzigkeit, wie er Abraham und unseren Vätern versprochen. Er gedenkt an sein Versprechen, den Vätern gegeben, und er wird es halten und einlösen durch die Nacht und den Unglauben hindurch, dass auch Israel wieder zu Ehren kommt und die Leuchte der Völker im Reich des Messias, das kommt. Diesen Retter, der das alles tun wird, preist Maria, seine unfassbare Güte und Gnade. Sie hat sie als Mutter des Heilandes erfahren, sichtbar in ihrem Leibe. Was will Maria anders, als auch uns zu dieser Güte zu führen, dass wir desselben Gottes teilhaftig werden wie sie und uns seiner rühmen und uns freuen. Daher wird man sie selig preisen, eine Begnadete, ja, eine Hochbegnadete nennen. Nicht als eine Himmelskönigin steht sie über uns, der man zusingt: Maria, breit den Mantel aus, mach Schirm und Schild für uns daraus, als wäre sie eine Göttin. Ja, was macht man? Macht einen Abgott aus ihr. Sondern sie steht mit uns unter derselben Gnade Gottes. Das ist unausdenkbar. Und wer es fassen kann, der fasse es. Denke am Allergrößten von Gott und du denkst immer noch klein von ihm. Denn er ist so groß, dass er unsere kühnsten Erwartungen übertrifft. Wenn man Luthers Wohnhaus in Wittenberg besucht, das ehemalige Augustiner Eremitenkloster, dann geht man zuvor durch ein Torhaus. Dort steht über einem das Lutherwort: Niemand lasse den Glauben daran fahren, dass Gott an ihm eine große Tat will. Als ich das erste Mal gelesen habe, darunter stand, hat mich das so bewegt. Ich habe es fotografiert und eben nochmal nachgesucht im Fotoalbum. Niemand lasse den Glauben daran fahren, dass Gott an ihm eine große Tat will. Niemand. Das ist das Gegenstück zu der über uns thronenden Himmelskönigin ohne Sünde auf dem Kirchendach. Das ist das Gegenstück. Anfang dieses Jahres war ich in einer sehr verzweifelten Situation. Ich sah mich genötigt zu handeln und konnte doch fast nicht mehr handeln. Ich habe dann etwas in Angriff genommen, wozu man eigentlich stark und im Vollbesitz aller seiner Kräfte sein muss. Ich habe es daher mit Furcht und Zittern getan, weil ich diesen Vollbesitz der Kräfte nicht mehr hatte und habe alles, vor allem meinen Glauben an Gottes Zusagen, in die Waagschale geworfen. Anfangs ging es gut, aber dann kamen immer mehr Schwierigkeiten und schließlich ein ganz dunkler Tag, den ich nie vergessen werde. Das Herz war mir schwer wie Blei. Da bin ich abends noch hinaus in den Wald gegangen und habe dort auf einer Bank alle Schwierigkeiten und Nöte vor dem Herrn ausgebreitet. Da gab mir Gott plötzlich die Worte der Schrift in den Sinn, dass er der Gott der Elenden, Schwachen ist, derer, die am Ende und ohne alle Möglichkeiten sind. Auch diese Worte, die Maria in ihren Lobpreis besingt und noch anderes. Und die ganze Schwere rollte wie ein Mühlstein von meinem Herz herunter. Ich bin dann noch ein paar Schritte weitergegangen, dann habe ich mir dort im Wald, weil diese Stunde mir so eindrücklich war, wie ich das selten erlebt habe, ein Gedenkzeichen gelegt. Es sollte mir sagen: Das Wort des Herrn, diese Worte Gottes, der die Elenden nicht verachtet, ist gewiss. Ich habe es jetzt noch einmal neu gehört und ich glaube es und ich kann es auch glauben. Gegen allen Augenschein und gegen alles Denken der Welt. Es bleibt in Ewigkeit stehen. Alles Fleisch ist Gras und alle seine Herrlichkeit wie des Grases Blume. Aber des Herrn Wort bleibt in Ewigkeit. Ich sagte mir, an dieser Stelle wirst du einst dem Herrn danken. Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Tatsächlich kam ich aus den Schwierigkeiten heraus, aber es kamen noch immer neue und noch größere und der Weg ist noch nicht zu Ende gegangen. Ich bin noch mittendrin. Aber ich habe immer wieder an dieses Erleben zurückdenken müssen und bin da hingegangen, auch noch einmal an diese Stelle, um mir ins Gedächtnis zu rufen, was der Herr gesagt hat. Und es hat mich gestärkt im Glauben. Gott hat es begonnen, er wird es vollenden. Es geht ja nur um Vorläufiges, aber doch um etwas Vorläufiges, das für mich auch mit dem Auftrag des Herrn verbunden ist. Zuletzt aber geht es um etwas ganz anderes, nicht um unsere kleinen oder großen irdischen Dinge. Auch da wird uns Gott den Weg weisen und uns helfen. Zuletzt geht es darum, dass wir das letzte große Ziel erreichen sollen. Durch die großen Schwierigkeiten dieser Welt und unseres Lebens hindurch, durch alle Anfechtungen, durch das Wüten und Rasen und die Listen des Feindes hindurch, durch Versagen, vielleicht durch schwere Krankheit noch und große Todesnot hindurch. Aber dieser Retter, den Maria erhebt, kann und will uns hindurchbringen und uns nach Leib, Seele und Geist unversehrt, makellos und mit Freuden vor sein Angesicht stellen. Dazu ist es Advent geworden. Jesus Christus ist gekommen und er wird kommen. Das Wort und die Gnade Gottes in Person. Er nimmt unseren Leib der Niedrigkeit, wie es in Philipper 3, 21 heißt. Es ist dasselbe Wort, was hier von Maria gesagt wird, im Deutschen wie im Griechischen. Den Leib der Niedrigkeit, den nimmt er und nimmt in diesem Leibe Wohnung durch den Heiligen Geist und macht ihn zu einem Tempel, zu seinem Tempel. Wisst ihr nicht, sagt Paulus den Korinthern, dass ihr der Tempel Gottes seid? Was für eine Gnade und Bevorzugung. Und dieser Leib der Niedrigkeit wird einmal gleichgestaltet werden seinem Jesu Christi verklärten Leibe. Dann werden wir ihn sehen, wie er ist. Und dann, ja dann, wird endgültig wahr werden. Ich werde ihm noch danken. Von Ewigkeit zu Ewigkeit ihm danken und ihn anbeten für alles, was er an uns getan hat. Ja, durch das Kreuz geht es zum Thron hinauf. Da endet unser Lauf beim Fürst der Ehren, wo nichts mehr tut beschweren. Halleluja. Nach dem Leiden herrscht nur noch die Freude. Es rührt uns nichts mehr an. Das Böse schweiget, dem Herrn das Herz sich neiget. Halleluja. Leiden schafft die Frucht für Ewigkeit. Das Elend dieser Zeit nicht zu vergleichen ist mit den Herrlichkeiten. Halleluja. In des Himmels güldner Stadt wir sind, als selige Vaterkind. Es ist vergessen, das Elend unermessen. Halleluja. Und je größer unser Leid hier war, je heller leucht der Glanz an Gottes Throne. Es strahlt die Siegeskrone. Halleluja. Dahin hat uns nur der Sohn gebracht. Nur er hat es vollbracht. Durch all sein Leiden tat er uns hier bereiten zur Herrlichkeit. Ehre, Preis und Dank und Ruhm sei ihm. So jauchzet unsere Stimme. Er hat's vollendet, zum Sieg er alles wendet. Halleluja. Amen.